Bei uns erfahren Sie heute, wie biologischer Reisanbau in Österreich möglich ist, worauf dabei zu achten ist, welche Tipps vom Anbau bis zur Ernte die Wissenschaft dazu gibt. Herzlich willkommen beim Podcast Agrarscience Wissen Kompakt der HPLV Raum bei Gumpenstein. Mein Name ist Andreas Steinwieder und ich darf heute meinen Kollegen Diplom-Ingenieur Daniel Lehner aus dem Bio-Institut bei mir begrüßen. Er ist Bio-Ackerbauspezialist und beschäftigt sich neben vielen anderen neuen Kulturen auch mit dem Reisanbau in unseren Breiten. Lieber Daniel, herzlich willkommen und danke, dass du uns zur Verfügung stehst, um dein Wissen zum Reisanbau weiterzugeben.
Danke, lieber Andreas, dass ich mit dir heute über das Thema sprechen darf.
Daniel, vielleicht zum Einstieg. Reis hat auf unserem Teller eine große Bedeutung. Wo kommt unser Reis überhaupt her zurzeit und wie viel davon ist überhaupt aus Österreich?
Also grundsätzlich ist Reis natürlich, wie man weiß oder auch annimmt, ein Grundnahrungsmittel und ist auch weltweit gesehen die Druschfrucht mit an dritter Stelle sozusagen. Also sie wird oder rangiert unter den meistproduzierten Ackerfrüchten.
Was ist die erste? Erste Stelle wäre?
Mais, Weizen und Reis ist dann die Reihenfolge. Okay. Also alles im Prinzip unter dem Schirm der Getreidearten sozusagen. Und natürlich die Hauptproduktion von Reis findet nach wie vor in Asien statt und viel davon konsumieren wir auch in Österreich. Wobei es natürlich auch in Europa Reisanbau gibt. Hier ist natürlich das Nachbarland Italien zu nennen, aber auch Spanien. Untergeordnet gibt es sogar in Ungarn, Rumänien und so weiter Reisanbau. Und ja, man muss dann ganz wesentlich schon mal unterscheiden, wie ist die Produktionsweise von Reis. Wir werden darüber noch sprechen. Was die Mengen betrifft, es gibt ja einen überschaubaren Reisanbau bereits in Österreich, also allen voran im Osten und im Südosten, also in den klimatisch wirklich begünstigten Regionen, Niederösterreich, Burgenland und südliche Steiermark. In Summe ist es aber so, dass wir eigentlich weniger...
Eigenversorgung sind wir wahrscheinlich
bei. Ja, also man kann nicht wirklich davon sprechen, weil wir weniger als 1% vom Reis in Österreich produzieren. Pro Jahr werden ca. 50.000 Tonnen benötigt oder verbraucht und wie gesagt, weniger als 1% davon können wir selbst erzeugen. Vielleicht als Beispiel noch dazu die Schweiz, die klimatisch ähnlich ist, aber auch südlichere Kantone hat produziert schon einige Jahrzehnte lang Reis und auch die kommen nicht viel über 1% der Eigenproduktion hinaus.
Das heißt, es besteht vielleicht schon Potenzial, die Eigenversorgung zu verbessern, aber es gibt auch Herausforderungen. Genau. Über das werden wir heute ja reden. Jetzt vielleicht zum nächsten Thema. Ich habe in der Einleitung gesagt, wir denken an geflutete Felder. Wir reden jetzt aber eigentlich nicht über Mais im Feuchtanbau, sondern im Trockenanbau, oder?
Genau. Also ich habe es vorhin gerade angesprochen. Es gibt zwei große Produktionssysteme, die man unterscheidet. Zum einen der Nassreisanbau, den man eben kennt, den du auch schon jetzt stilisiert oder das Bild davon in die Köpfe gerufen hast. Die überfluteten Felder oder besser noch die Terrassen, die man kennt, ja vielleicht aus der Tourismuswerbung oder wo auch immer her. In Asien sind die sehr verbreitet. Mhm. Und dann gibt es daneben dann den Trockenreisanbau. Das ist das Thema, das wir heute vorwiegend besprechen werden. Und es ist so, wenn man sich die Produktionszahlen ansieht, dann werden 80% oder sogar etwas darüber weltweit im Nassreisanbau kultiviert und der Rest ist Trockenreisanbau.
Vielleicht bleiben wir noch ein bisschen beim Nassreisanbau und gehen dann auf den Trockenreis. Warum wird Nassreis bevorzugt produziert? Hat das mit dem Klima zu tun, weil es dort so heiß ist oder so feucht oder weil sie so viel Wasser haben? Warum macht man Nassreis und warum machen wir nicht Nassreis, sondern wir gehen eher in Richtung Trockenreis?
Erstens, natürlich haben sie das Wasser auch zur Verfügung, aber es vereinfacht den Reisanbau ungemein, muss man sagen.
Nassreisanbau vereinfacht
den Anbau, weil Unkräuter, Schädlinge und so weiter viele davon im Wasser nicht überleben können. Und Reis ist zwar an sich keine Wasserpflanze, aber er hat sich über die Jahrhunderte, Jahrtausende angepasst und er kann mit Wasser gut umgehen oder im Wasser leben. beziehungsweise, wenn man das jetzt vergleicht, Unkräuter oder Unkrautsamen können im Wasser unter Sauerstoffabschluss nicht keimen. Beim Reis ist das schon möglich. Mhm. Und insofern ja, hat man dann nur die Nutzpflanze Reis im Wasser, die tatsächlich wächst, und nicht das Unkraut oder auch Schädlinge können sich da kaum ansiedeln. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist, dass ertraglich gesehen ein sehr wesentlicher Vorteil besteht oder viel höhere Erträge im Nassreisanbau möglich sind.
Durch diese Zusammenhänge und dass man sozusagen, dass der Reis optimaler wächst.
Genau, und die Reise auch sehr wasserbedürftig, und wenn das Wasser dann auch ständig vorhanden ist, dann ist das Ertragspotenzial natürlich umso höher angesiedelt.
Angenommen, jetzt gehen wir nach Österreich, ich wäre in einer Region, wo ich viel Wasser hätte, wäre Nassreis möglich?
Wäre theoretisch möglich. Man muss auch bedenken, in Europa wird natürlich vorwiegend, man kann sich das vielleicht so vorstellen, auch mehr Trockenreisanbau durchgeführt, aber auch in Italien gibt es Nassreisanbau, und man hat schon sehr viele Ansprüche. Also das beginnt schon bei der Auswahl der Felder, der Vorbereitung. Die werden beispielsweise planiert, also wirklich ganz eben abgezogen. Das kann man sich vorstellen, wie man das vielleicht von der Baustelle kennt. Mhm. Zu Beginn, also nach der Aussaat, werden die Felder wirklich nur 2-3 Zentimeter hoch geflutet, und die müssen dann wirklich plan, also eben sein. Und das erfordert wirklich schon Präzisionslandwirtschaft und entsprechenden Boden, Maschinen und so weiter.
Und braucht es italienische Temperaturen, oder ginge das bei unseren Temperaturen in Österreich auch?
Bevorzugt, also der Reis ist, ich sage immer gerne oder wird auch so bezeichnet, Reis ist eine Diva, weil er sehr viele Ansprüche hat. Mhm. Das betrifft das Wasser eben, die Nährstoffe, aber auch die Temperatur. Das beginnt schon in Österreich, oder wenn man jetzt von Reisanbau bei uns spricht, dann muss man sich vergegenwärtigen, dass frühestens ab Mai oder ja, wenn die Temperatur 15 Grad beträgt, eine Aussaat möglich ist. Mhm. Das heißt im Umkehrschluss aber, dass Reis natürlich ein Gewinner des Klimawandels sein kann. Mhm. Man muss aber bedenken, jetzt nochmal, um zurück auf deine Frage zu kommen, dass man das Wasser dann auch entsprechend braucht. Also man braucht Wasser und Wärme.
Auch im Trockenanbau.
Genau, auch im Trockenanbau. Da muss man dann entsprechend mit einer Bewässerung arbeiten und das Wasser entsprechend kontinuierlich zur Verfügung stellen.
Gut, wenn wir jetzt, bleiben wir ein bisschen bei der Temperatur vielleicht, Ansprüche des Reises im Trockenanbau. Was ist so die Temperatur, wo ordnest du den Reis in Österreich ein? In Tirol, in Osttirol, in Kärnten, im Burgenland oder also, in Oberösterreich?
Naja, eher, wie gesagt, in den klimatisch begünstigten Bereichen, allen voran natürlich im Osten, also ja, Burgenland, Nordburgenland, Weinviertel und so weiter.
Wenn die Feuchtigkeit da ist?
Wenn die Feuchtigkeit da ist. Ich kann mir auch vorstellen, in Kärnten zum Beispiel, es gibt ja durchaus Täler, wo das möglich ist, oder man weiß ja auch, das Inntal oder so, dass sich das relativ stark erwärmt, kann ich mir auch vorstellen, dass...
Und in Oberösterreich geht es ja auch, weil die Versuchsstation auch, von dir ist ja in Oberösterreich.
Genau.
Okay. Wenn man bei Pflanzen ist auch der Boden ganz entscheidend. Gibt es pH-Ansprüche, wo der Reis hingehört? Ist er, oder kann man sagen, dort wo Getreide wächst, wächst auch Reis?
Grundsätzlich ja, also es gibt eher einen, beim pH-Wert ist der Reis nicht ganz so anspruchsvoll, aber er soll trotzdem im Bereich zwischen 6 und 7 liegen. Also das sind ja Werte, die wir in den meisten Ackerböden haben, und dann entsprechend kommen schon viele Standorte grundsätzlich in Frage. Da ist dann eben mehr die klimatische Komponente mit Temperatur, Wasser und so weiter eine wichtige Frage.
Okay. Jetzt hast du vorher gesagt, Feuchtreis, dort ist der Vorteil, dass wir diese Beikrautgeschichte unterdrücken können. Jetzt sind wir im Trockenreisanbau und Beikraut ist ein Thema. Was bedeutet das für die Fruchtfolge und wie läuft Beikrautregulierung im Trockenreisanbau?
Also vielleicht grundsätzlich noch mal zur Fruchtfolge. Beim Nassreis ist es ja so, dass es da eigentlich mehrere Ernten pro Jahr gibt und der besonders eben in Asien, wie man das kennt von den Bildern her, tatsächlich als Monokultur kultiviert wird und dementsprechend auch jährlich viele Erträge oder hohe Erträge erreichen kann.
Die sind im Bereich von
Erträge pro Hektar? Die Erträge, die können 7, 8 Tonnen bis 10 Tonnen oder im Extremfall sogar darüber sein, je nachdem wie
in
viel.
Asien, in Asien, Anbau.
Genau, okay. Und es kann ja klimatisch begünstigt dann 2 bis sogar 3 Ernten pro Jahr geben. Mit dem werden wir niemals rechnen können in Österreich, so ehrlich muss man sein, auch wenn der Klimawandel hier Fortschritte oder Verbesserungen bringen kann für die Kultivierung. Aber diese Bereiche werden wir eigentlich nicht erreichen.
Fruchtfolge?
Genau.
Das Thema?
Fruchtfolge ist ähnlich wie Getreide, also man sollte zumindest 2 bis 3 Jahre Abstand halten, weil der Reis ja auch zu den Süßgewächsen zählt, wie alle bekannten Getreidearten, die wir kultivieren.
Also botanisch ist der Reis sozusagen mit dem Weizen, mit der Gerste, Hafer,
verwandt, relativ oder? Nahe verwandt, genau.
Okay.
Genau.
Und okay, also nicht zu knappe Abstände und gibt es gewisse Vorfrüchte, die besonders gut sind, wenn ich den kein Beikraut?
Also das würde ich jetzt vielleicht nicht ganz so aus der Beikrautsicht betrachten, sondern mehr aus der Sicht der Nährstoffversorgung, weil okay. Reis hohe Ansprüche stellt, quasi ein Starkzehrer ist und viel, vor allen Dingen viel Stickstoff benötigt. Mhm. Und wenn ich das jetzt aus der biologischen Sicht betrachte.
Biologischer Landbau, wo wir nicht zusätzlichen synthetischen Stickstoff genau. importieren wollen und können und dürfen.
Da sind dann eigentlich Leguminosen, die eben den Stickstoff aus der Luft fixieren, sehr gut geeignet als Vorfrüchte. Das heißt Erbsen, Ackerbohnen oder ähnliches
in dem Bereich. Es könnte auch sozusagen Kleegras oder so als Zwischenfrucht
genau,
auch sein, oder?
Futter, genau, das würde sich auch ganz gut eignen.
Jetzt, du hast den Dünger ein bisschen angesprochen. Wie schaut es mit der Düngung aus? Ähnlich wie bei Getreide? Oder bei
ja,
Mais,
also es wird schon zur Aussaat oft eine Düngergabe gegeben. Also meistens wird mit 2 Düngergaben gearbeitet. Mhm. Wir sprechen ja von einer Sommerung natürlich. Also der Reis wird eben im Mai üblicherweise, wenn eben die Temperatur ca. 15 okay. Grad hat, angebaut.
Das heißt, man wartet mehr oder weniger auf die Eismänner. Und nach den Eismännern
genau,
beginnt man erst den Reis. Der Reis wird als Korn gelegt, wie Getreide auch, oder?
Genau, also beim Trockenreisanbau. Das ist eben wieder der große Unterschied zum Nassreisanbau. Hier werden die Pflanzen von Grund auf vorgezogen und dann eingepflanzt.
Mhm. Bei uns wird es gelegt mit einer ganz normalen...
Eine ganz normale Sämaschine oder Drillsämaschine, wie man sie bei Getreide auch einsetzt.
Also, und die Saatgutmengen pro Hektar auch vergleichbar?
Vergleichbar mit Getreide, vielleicht eine Tick höher, aber nicht viel. Mhm. Und auch die Abstände, Reinabstände, Ablagetiefe, 2 bis 3 Zentimeter, unterscheiden sich nur sehr unwesentlich. Okay. Und um jetzt nochmal die Düngung hier drauf zurückzukommen, eine zweite Gabe ist dann so ungefähr 40 bis 60 Tage nach Anbau. Und ja, damit wäre es dann getan.
Okay. Wenn wir jetzt das ein bisschen im Jahresverlauf ein bisschen sehen, also du hast gesagt, im Mai sehen wir aus, wir hätten eine Vorfrucht, weil wir wollen ja keinen offenen Boden haben. Was wäre davor vielleicht?
Ja, möglicherweise eine Zwischenfrucht über den Winter zum Beispiel oder ja, wenn man auch jetzt Kleegras oder andere Futterleguminosenbestände hat, dann würde sich das sehr gut eignen. Die im Frühjahr nochmal zu beernten und dann umzubrechen. Und dann hat man ja auch schon einen Startvorteil, was jetzt auch die Nährstoffe betrifft, dass die steigende Temperatur und die biologische Masse, die organische Masse eine Stickstoffmineralisierung in Gang bringt. Mhm. Und was sehr wesentlich wäre im biologischen Ackerbau, weil man ja eben weniger Möglichkeiten der Düngung hat und dann wäre das schon eine sehr gute Startdüngung sozusagen.
Das heißt, und dann der Saatbettbereitung ähnlich wie bei Getreide, oder? Und
genau.
Gibt es dann Striegeleinsatz im Aufgang ist erfolgt, wie geht es dann weiter?
Ja, dann, also man muss sich im Hinterkopf behalten, dass die Jugendentwicklung vom Reis sehr zögerlich ist und der benötigt einfach Zeit, bis er wirklich hochkommt.
Und da hat das Bikeout natürlich jetzt da alle Chancen.
Ist dann ganz gut dabei, kann man sagen. Also wir haben in den Versuchen eine sogenannte Reihensaat gemacht, das heißt zwischen den Reihen gehackt. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass in den Reihen oft noch manuelle Arbeit nötig ist. Und das ist auch tatsächlich so. Die Landwirte, die in Österreich Reis anbauen, vor allen Dingen auch biologisch, aber nicht nur biologisch, dass einfach eine manuelle Komponente der Unkrautbereinigung stattfinden muss oder dass es ohne die kaum geht. Und ja, zukünftig wird man da sicher auch Robotergeräte zur Verfügung haben. Genau, Roboter, die wirklich mit KI sich da hineintrainieren sozusagen. Und da wird noch einiges an Entwicklung natürlich möglich sein.
Aber jetzt in dieser Phase, wo wir jetzt stehen, ist aktuell natürlich dem Bikeout eine große Aufmerksamkeit zu schicken.
So
oder?
Ist es.
Und ist manuelle Arbeit, das hast du gesagt, das darf man nicht vergessen.
Muss zurzeit man noch notwendig. Einkalkulieren, genau.
Okay, dann striegelt man auch oder du hast gehackt in den Reihen?
Wir haben gehackt, also okay. Weil, wie gesagt, in der Jugendphase ist ja auch, oder die junge Reispflanze sehr empfindlich, da kann man maximal sehr vorsichtig striegeln.
Und zweite Düngung dann im Juni, Juli oder wann
ja,
ist das dann?
Ja, genau, so im Juni, Ende Juni, genau.
Wann ist die Blüte vom Reis?
Genau, das wäre dann gleich der nächste Punkt. Also die Blüte erfolgt idealerweise, und wenn die Witterung gut passt, Anfang August circa.
So spät?
So spät, aber man muss bedenken, die weitere Entwicklung benötigt dann ungefähr noch einen Monat, bis der Reis
nach
dann,
der Blüte ist der schon
durchreif ist. Mhm. Ganz wichtig ist aber, und hier haben wir auch in Zukunft wahrscheinlich immer noch ein bisschen mit Wagnis zu rechnen in Österreich, dass die Temperatur ab dem Zeitpunkt der Blüte nicht 10 Grad unterschreiten sollte.
Okay.
Weil dann einfach die Kornanlagen nicht entsprechend ausgebildet werden können.
Da reden wir sozusagen die Tiefsttemperaturen genau. Im September dann zum Beispiel.
Genau, oder August, im August beginnen. Und ja, wie gesagt, Anfang August wäre dann die Blüte und ungefähr einen Monat benötigt die Pflanze dann, um in die Abreife zu gehen, und die Ernte könnte dann oder findet dann meistens im September eben statt.
Wenn man Pflanzenschutz, gibt es vielleicht da noch was? Welche Erkrankungen sind ein Thema im Reis?
Ja, es gibt so eine Spelzenbräune, aber ansonsten sind noch nicht so viele Krankheiten ein Thema bei uns. Wenn man das auch jetzt in der konventionellen oder integrierten Bewirtschaftung sieht, es gibt auch kaum Pflanzenschutzmittel, die hier eingesetzt werden können.
Okay.
Genau, also das betrifft auch, da möchte ich das Rad nochmal zurückdrehen, das Saatgut, die Sorten, die es gibt. Hier ist die Auswahl durchaus noch sehr bescheiden in Österreich. Es gibt aktuell 3 zugelassene Sorten. Aber es ist sehr überschaubar, und auch die Verfügbarkeit von Saatgut
ist ein Thema.
Ist momentan ja gar nicht so einfach. Man muss schon sich bemühen, die richtigen Mengen zu bekommen.
Okay, also da auf die Sorte zu achten, macht Sinn, sich rechtzeitig um das Saatgut zu kümmern, das macht Sinn.
Genau.
Gut, wenn wir jetzt zweite Düngung, haben wir gesagt, Juli, August, oder? In etwa?
Ende Juni, Anfang Juli.
Okay. Mhm. Und jetzt kommen wir Richtung Ernte. Wie erkenne ich die Erntereife?
Die Erntereife ist ähnlich wie bei Getreide, nur dass der Reis jetzt nicht total die Farbe verändert in goldenes oder gelbes Getreidefeld, sondern er wird teilweise mehr bräunlich, und als Landwirt wird man das natürlich dann überprüfen und wird sich die Körner ansehen, ob tatsächlich die ausgereift sind, und ja, im Idealfall ist das dann eben im Laufe des Septembers der Fall, was natürlich auch sehr abhängig davon ist, welche Sorten man einsetzt, und ich habe es gerade eben angesprochen, es gibt nur wenige Sorten, die verfügbar sind und auch tauglich sind in Österreich.
Kurze also, Vegetationsperiode
genau,
zum Beispiel.
Sie dürfen nicht eine zu lange Vegetationsdauer haben, weil ansonsten kommen sie möglicherweise nicht mehr in die Abreife. Es kann passieren. Wir haben das zwar im letzten Herbst erlebt, dass der Sommer sich sozusagen verlängert hat, aber mit dem kann man auch nicht in jedem Jahr rechnen. Und dementsprechend sind natürlich die Sorten, die eine kürzere Kulturdauer haben, hier von Vorteil.
Okay, und der Reis reift sehr einheitlich ab. Also ich brauche da nicht Rücksicht nehmen, dass manche Pflanzen schon abgereift sind und andere...
Ist relativ uniform, genau.
Also sehr uniform, okay. Wenn wir jetzt zur Ernte gehen, nutze ich die normale Erntetechnik, hole ich mir den Mähdrescher vom Nachbarn sozusagen und der kann das oder muss ich
was umstellen? Genau, im Wesentlichen ist das die normale Mähdruscher-Ernte. Es ist nur darauf Acht zu geben, dass die Körner... Man kann sich das vielleicht auch vorstellen, das Reiskorn, wie man das, sage ich mal, aus der Küche kennt oder wenn man das im Supermarkt kauft, dass es eher ein bisschen empfindlicher ist. Das heißt, die Ernte soll ein bisschen behutsamer ablaufen. Man braucht natürlich einen versierten Mähdrescherfahrer oder wenn man das selbst macht, dann hat man die Erfahrung und die gewissen Stellschrauben bei den Einstellungen, dass man entsprechend das...
Schonend erntet, obwohl schonend der Reis ja eingehüllt ist,
bespelzt ist. Bespelzt, genau. Und das ist auch ganz wesentlich. Also viele kennen ja auch den Dinkel im Getreidebereich, der eine der wenigen Arten ist, die noch bespelzt sind. Und so, wenn sie jetzt geerntet wurden, quasi... aus dem Korntank beim Mähdrescher in den Anhänger verladen werden, so jetzt noch nicht genutzt oder verarbeitet werden können. Dementsprechend ist dann noch beim Reis sogar mehrere Verarbeitungsschritte sind dann nötig.
Was ist das jetzt? Ich ernte, habe es im Tank, gebe es auf den Kipper. Fahr mit dem Kipper wohin?
Ja, da braucht es dann natürlich Reinigung. Spezialanlagen. Grundsätzlich mal die Reinigung und dann ist die erste Trocknung. Phase die... Auch die Trocknung kann ein Thema sein. Das ist dann sehr witterungsabhängig. Eben September kann noch Sommer sein oder auch schon Herbst. Mhm. Und dann eben ganz wichtig ist das Entspelzen, also quasi die Schale sozusagen, die äußere Hülle abzunehmen. Aber auch dann, man kann den Reis zwar dann schon konsumieren, aber der Konsument hat natürlich
polieren gerne dann noch
den weißen Reis. Genau, den
Bleiben wir noch beim Entspelzen vielleicht? Ganz normale Technik wie beim Dinkel oder brauche ich Spezialmaschinen für das Entspelzen?
Eigentlich sind das schon Spezialmaschinen, die man benötigt.
Also für Reis extra?
Mhm. Ja, genau.
Okay, das gibt es in Österreich schon?
Naja, man wird wahrscheinlich nicht drum hinkommen, wenn man das selbst machen will, die Geräte zu importieren. Es gibt natürlich schon welche.
Aber das sind Spezialgeräte, nicht vom Dinkel?
Spezial. Das ist was anderes, genau.
Okay. Das heißt, ich entspelze, ich habe ein bisschen einen Verlust dabei natürlich, das wird jetzt nicht das grobe Gewicht, aber es fehlt etwas weniger. Nein. Also das muss ich bedenken.
Genau.
Über einen Ertrag haben wir noch nicht geredet, bevor wir jetzt zum Polieren kommen. Wie hoch ist der Reisertrag in Österreich pro Hektar
und Jahr? Wenn es gut läuft, 3 bis 4 Tonnen ist wirklich eher im oberen Bereich und wenn es nicht so gut läuft, etwas weniger. Genau.
Das heißt, im Vergleich zum Getreide, Bio-Getreide, Weizenanbau, sind wir bei der Hälfte oder?
Ja,
nicht ganz bei der Hälfte, aber also drunter auf jeden Fall einmal. Gut, jetzt haben wir den Reis große Mengen geerntet, wir haben es behutsam geerntet, wir haben es möglicherweise sicherlich gereinigt, wir haben es vielleicht getrocknet, wir haben es entspelzt und was jetzt sind wir beim Polieren, was passiert da?
Das Polieren ist mehr oder weniger, das kann man sich vorstellen, wie ein Schleifen. Also die Körner werden quasi abgeschliffen. Vergleichsweise passiert das ja auch gelegentlich beim Getreide oder man kann ja auch aus den Getreidearten, die wir kultivieren, etwas Ähnliches wie Reis herstellen. Gerstenreis oder Haferreis oder Weizenreis. Aber Beim Reis wird wirklich alles abgeschliffen. Beim Getreide merkt man das oft, dass noch Reste von den Schalen anhaften. Aber der Reis wird wirklich poliert, bis alles ab ist und der sozusagen tatsächlich weiß ist, weil der Konsument das gerne so hätte.
Gut, nächster Schritt. Ich habe den polierten Reis vor mir. Jetzt kommt der Markt ins Spiel. Wie schaut's? Gibt's Vermarktungsschienen schon für Bio-Reis, für Trockenreis aus Österreich? Wie kann ich mich da wo anhängen oder muss ich mir das selber erarbeiten?
Es gibt Es gibt schon vereinzelte Projekte, die auch größere Ketten betreiben oder Reis aus Österreich vermarkten. Das ist die eine Schiene, die andere ist auf Eigeninitiative und das ist der Bereich, wo es dann wahrscheinlich hinauslaufen wird. Man muss bedenken, wenn man jetzt wirklich in einem größeren Maßstab vermarkten will, dann benötigt man auch die entsprechende Menge und auch die Flächen, sage ich mal, dass man die Menge zum Verkauf zur Verfügung stellt. Wenn man jetzt einsteigt und den Reis probieren will oder ja, einfach einen Versuch starten will am eigenen Betrieb, dann ist die Direktvermarktung immer die erste Adresse sozusagen.
Von der Konsistenz vom Reis, den wir hier in Österreich anbauen, es gibt ja Risotto-Reis, es gibt den Langkornreis. Wo sind wir da daheim bei den Sorten, die wir verwenden? Gibt es alles?
Gibt es verschiedene.
Theoretisch wäre auch die Möglichkeit, genau. Risotto-Reis, also stärkereiche und so weiter, verkleisternde.
Ist auch möglich, aber der ist in der Regel etwas anspruchsvoller. Mhm. Man kennt, also es ist schon der Risotto-Reis aus Italien, ist ja sehr bekannt und muss man sehen, wie das bei uns tatsächlich, also, ob das zum jetzigen Zeitpunkt, was die klimatischen Bedingungen betrifft, schon so gut funktioniert.
Das heißt, wir reden jetzt eher nicht von diesen Spezialreis, sondern den handelsüblichen Reis,
Langkornreis, Mittelkorn und so weiter.
Vielleicht jetzt zum Schluss, Daniel, in welchem Bereich siehst du die Chancen des Reisanbaus in Österreich? Wie stark glaubst du, dass sich das entwickeln wird?
Ich denke, dass das in den nächsten Jahren wahrscheinlich trotzdem noch sehr überschaubar sein wird. Interesse gibt es auch natürlich, ausgehend von unseren Versuchen, gibt es natürlich die Anfragen. Es gibt dann natürlich auch einige Themen, die dann im Detail noch zu behandeln sind, die wir bearbeiten werden im Versuch. Das heißt, zum einen, was die Düngung betrifft, das Niveau, die Höhe der Düngung und so weiter. Und auch die Produktionstechnik, da gibt es noch einiges zu erforschen und zu bearbeiten in diesem Bereich. Und hier werden wir natürlich auch dranbleiben.
Und geschmackliche Unterschiede gibt es da auch? Sortenabhängigkeiten, wie es bei der Kartoffel zum Beispiel auch ist?
Kann ich so noch nicht sagen, weil wir noch keine Verkostung durchgeführt haben.
Okay, aber ihr seid da auch dran in Zukunft.
Okay. Wird auch von uns
ja, super. Daniel, dann möchte ich Danke sagen, dass du uns ein bisschen mitgenommen hast, sozusagen nach Asien und den Reisanbau in Österreich uns ein bisschen erklärt hast, die Herausforderungen, die Chancen. Und ich wünsche euch für eure Arbeit alles Gute. Und bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Dabeisein und fürs Zuhören. Und wir würden uns freuen, wenn Sie wieder einmal bei AgrarScience Wissen Kompakt, der HPL-Erfahrung bei Kumpenstein hineinhören und zuschauen. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Raumwerk Kumpenstein.